Deutschlandfunk. DLF Magazin. Unsere Themen heute:
Koalitionsverhandlungen in Sachsen. Es knirscht zwischen Schwarz-Rot-Grün. Klimapaket im Bundesrat. Baden-Württemberg will sich enthalten. Und Verfassungsschutz in Hamburg. Mehr Möglichkeiten für die Überwachung von Kindern und Jugendlichen. Heute mit Melanie Longerich.
Guten Abend. Kenia liegt ja bekanntlich im Osten Afrikas, neuerdings aber immer mehr auch im Osten Deutschlands. Die Kenia-Koalition besteht aus CDU, SPD und Grünen. Und dass sich auf Landesebene mittlerweile drei Parteien zusammenschließen müssen für eine Regierung, hängt auch mit den Wahlergebnissen der AfD zusammen. 2016 fuhr die bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt über 24% ein. Obwohl es in der Kenia-Koalition in Sachsen-Anhalt mittlerweile ganz schön zischelt, faucht und pfeift, setzen Brandenburg und Sachsen ebenfalls auf Schwarz-Rot-Grün. Bei deren Landtagswahlen wurde die AfD jeweils zweitstärkste Kraft. In Potsdam ist seit gestern Kenia nun unter Dach und Fach. Und in Sachsen soll es auch nicht mehr lange dauern. Erklärtes Ziel ist, dass die Regierung noch vor Weihnachten steht. Bastian Brandau hat für uns mal nachgeschaut, wie die Verhandlungen laufen.
Uns liegt daran, eine Sachsen-Koalition zu bekommen, die klug, mit Mut und mit Freude an die Arbeit geht. Ich habe auch nach dem heutigen Tag den Eindruck, dass uns das gelingen könnte.
Wann immer CDU, Grüne und SPD in Sachsen in den vergangenen Monaten gemeinsam vor die Presse treten, herrscht wie hier bei Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU demonstrative Harmonie. Kretschmers CDU erzielt bei den Wahlen am 1. September zwar mit 32% das schlechteste Wahlergebnis im Nachwendesachsen, innerhalb der Partei aber gilt es schon als Erfolg, dass die seit 1990 regierende CDU 5% vor der AfD liegt. Für eine Fortsetzung der bisherigen Koalition mit der SPD reicht es nicht, aber gemeinsam mit den Grünen hätte man eine Mehrheit. Deren Spitzenkandidatin Katja Mayer betont die Partnerschaft auf Augenhöhe.
Hier geht es nicht darum, dass wir sozusagen zur CDU und SPD dazukommen, sondern dass wir alle drei sehr eigenständige Parteien sind mit unseren Programmen und Konzepten. Es geht natürlich darum, dass wir aufeinander zugehen und dass wir auch für alle tragfähige Konzepte hier und Maßnahmen gemeinsam entwickeln und dass natürlich jede Partei für sich dabei auch sichtbar bleibt.
Der Balanceakt in jeder Koalition. Und in diesem Fall eine besondere Herausforderung. Schließlich trennen CDU und Grüne in Sachsen etwa in der Umwelt- und Klimapolitik Welten. Hier stemmte sich die Union gegen den Ausstieg aus der klimaschädlichen Braunkohle. Den Ausbau der erneuerbaren Energien hat sie in den vergangenen Jahrzehnten verzögert. Und die Grünen klagen gemeinsam mit der Linken vor dem Verfassungsgerichtshof gegen das in diesem Frühjahr von Schwarz-Rot verabschiedete Polizeigesetz. Die SPD drängt auf Änderungen unter anderem in der Schulpolitik, hat das längere gemeinsame Lernen über Klasse 4 hinaus zur Bedingung gemacht. Auch das lehnt die CDU bisher ab. Es sind die 27% der Stimmen für die AfD in Sachsen, die diese drei Parteien zusammenbringen.
Was wir vor uns haben, ist ja vor allem, dass wir neues Vertrauen bekommen.
SPD-Chef Martin Dulich weist immer wieder darauf hin, dass seine Partei zwischen den Antipoden von Grünen und CDU auch noch mitverhandle. Und es um Grundsätzliches gehe.
Die Spaltungen, die wir in dieser Gesellschaft erleben, brauchen Kitt. Und wir sind Vorbild. Wir sind mit dafür verantwortlich, dass es einen gesellschaftlichen Zusammenhalt wieder gibt.
Eine Gesellschaft, in der Verhandlungen, Kompromisse und Vereinbarungen etwas gelten. Das klappt nach außen lange gut. Außerhalb der Pressekonferenzen herrscht Schweigen. Erstaunlich geräuschlos stellen die Parteien Anfang Oktober ein Sondierungspapier vor, das alle drei Parteien mit großer Mehrheit annehmen. Bis Ende November will man einen Koalitionsvertrag vorliegen haben. Vor Weihnachten soll die Regierung stehen.
Justizministerium, Innenministerium haben eingeladen, kurzfristig zu einer Pressekonferenz heute, wo es um Maßnahmen gegen den Linksextremismus speziell in Leipzig gehen soll. Dazu begrüße ich auf dem Podium zunächst mal Justizminister Sebastian Gemko. Innenminister Roland Wöller ist mit aufs Podium gekommen.
Justiz und Innenminister gemeinsam auf dem Podium der Landespressekonferenz. Dazu Landespolizeipräsident und Generalstaatsanwalt. Kurzfristig verkünden sie vor zwei Wochen Maßnahmen gegen Linksextremismus. Die bedeuten faktisch kaum mehr als die Versetzung von 10 Beamten. Anlass sind Brandanschläge, bei denen die Behörden einen linksextremen Hintergrund vermuten. Zwei CDU-Minister richten eine Sonderkommission ein. Ob über diese denn die potenziellen Koalitionspartner vorher informiert wurden? Justizminister Sebastian Gemko.
Wir besprechen das vor allem mit denjenigen, die das umsetzen müssen, mit unseren Praktikern, und diese Gespräche haben wir geführt.
Es ist das gute Recht der Polizei, nach fachlichem Ermessen bei Bedarf Sonderkommissionen einzusetzen.
Lassen die Grünen per Pressemitteilung wissen.
Dafür braucht es keine symbolische Pressekonferenz von gleich zwei Ministern in laufenden Koalitionsverhandlungen.
Auch die SPD protestiert. Ein erstes Foulspiel durch die Union in Sachsen. Später zitiert die Freie Presse aus einem Papier zur Innenpolitik, wonach sich die CDU für ein Verschleierungsverbot einsetze. Symbolpolitik aus Sicht der Grünen und der SPD. Zwar nennt Ministerpräsident Michael Kretschmer Vorschläge von Sozialdemokraten und Grünen auf einem Parteitag inspirierend, doch schon die Klimapolitik der schwarz-roten Bundesregierung, die laut Experten die Pariser Ziele verfehlen dürfte, ist ihm zu ambitioniert. Es hört sich fast an wie bei der AfD, wenn Kretschmer die Möglichkeiten Deutschlands beim Klimawandel herunterspielt.
Wir brauchen eine internationale Lösung, und das, was wir als Regelungsrahmen haben, da ist die kleinste Einheit die Europäische Union, und deswegen ist der deutsche Alleinweg am Ende ganz, ganz oft eine Inländerdiskriminierung.
Von einem sich zuspitzenden Ton spricht die grüne Parteivorsitzende Christine Melcher im Interview mit der Leipziger Volkszeitung.
Mit der Gründung der Soko Links im Alleingang oder auch den Kommentierungen zum Klimapaket als Inländerdiskriminierung. Und flankierend dazu erklärt die Werteunion, es könne nicht Aufgabe der CDU sein, die Grünen in eine Koalition zu bringen. Das alles sollte nicht der Umgang miteinander sein, beim Bemühen, eine gemeinsame Regierung zu bilden. Und darum muss es letztendlich gehen.
Allen ist klar, dass Schwarz-Grün-Rot derzeit die einzige realistische Option in Sachsen ist. Soll tatsächlich vor Weihnachten eine Regierung stehen, muss der Koalitionsvertrag bis Ende November ausverhandelt sein. Danach wollen SPD und Grüne ihre Basis zum Koalitionsvertrag befragen, was mehrere Wochen in Anspruch nimmt. Die Landesverfassung gibt den drei Parteien mehr Zeit. Bis zum 1. Februar muss demnach ein neuer Ministerpräsident gewählt werden, sonst gibt es Neuwahlen.
Sebastian Brandau über kenianische Träume in Sachsen.
Seid stolz auf eure Union, was sie für Deutschland bisher erreicht hat.
Muss es um den Frieden in einer Koalition gehen oder darum, die eigenen politischen Ziele nicht zu verraten? Dieses Gedankenspiel der Grünen ist derzeit gut beim Streit ums Klimapaket zu beobachten, das die GroKo im Bund auf den Weg gebracht hat. Freitag in einer Woche wird der Bundesrat über einzelne Teile daraus abstimmen, und die Grünen haben schon ganz klar gemacht, dass ihnen das nicht reicht. In 9 der 16 Bundesländer regieren sie mittlerweile mit, und der Bundesrat ist also eine gute Gelegenheit, den wachsenden Einfluss dort einzusetzen, um die geforderten Korrekturen zu erreichen. Bei den Kritikern ganz vorne mit dabei ist Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Er setzt nämlich darauf, im Vermittlungsausschuss das Klimapaket nochmal ganz neu zu schnüren. Kretschmanns Kampfgeist begeistert, also zumindest die eigenen Reihen. Der kleinere Koalitionspartner im Ländle, die CDU hingegen, ist wenig erfreut. Hier gilt für sie, was sonst oft nur für die anderen gilt. Wie weit kann sie folgen, ohne sich selbst zu verlieren? Uschi Götz hat nachgeschaut.
Das ist so nicht zustimmungsfähig. Es geht nicht um Blockieren, sondern es geht, dass man was Vernünftiges auf den Weg bringt.
Die Position von Deutschlands einzigem grünen Ministerpräsidenten ist bekannt. Winfried Kretschmann und somit Baden-Württemberg werden dem zustimmungspflichtigen Teil des Klimapakets in seiner bisherigen Form im Bundesrat nicht zustimmen. Konkret bedeutet das, man wird sich enthalten, das entspricht einer Nein-Stimme. Ein Päckle sei das alles, heißt es im Südwesten, und bei der ersten Diskussion im Bundesrat über das Klimapaket der Bundesregierung wurde Kretschmann am emotionalsten von allen Ministerpräsidenten.
Das Preisschild, das die Große Koalition für CO2 vorsieht, ist so klein, dass es alle übersehen werden. Aber vor allem ist es überhaupt kein ehrlicher Preis. 10 Euro pro Tonne CO2 zum Einstieg, das bedeutet 3 Cent mehr für den Liter Benzin. Das ist die Tagesschwankung an einer Tankstelle.
Die Ansage hat gesessen. Vor seiner Rückreise nach Stuttgart sagte Kretschmann noch einer Phoenix-Journalistin ins Mikrofon:
Also meine Bevölkerung weiß, dass ich alles andere als ein Blockierer bin. Ich bin ein Reformpolitiker und Kompromisse zu machen gehört zu meinen Grundüberzeugungen. Dafür bin ich, glaube ich, ganz gut bekannt. Also damit lasse ich mich nicht einschüchtern. Das kann mich überhaupt nicht beeindrucken.
Das Klimapaket der Bundesregierung sei ein erster Schritt für mehr Klimaschutz, heißt es von Kretschmanns Koalitionspartner CDU, namentlich Kultusministerin Susanne Eisenmann. Dass die Grünen das Klimapaket blockieren, findet sie nicht hilfreich. Noch ist Zeit. Die Abstimmung ist am 29. November. Am Dienstag, sagte Eisenmann:
Wir arbeiten noch dran. Wir sind da dabei und werden unsere Haltung dann vorstellen, wenn wir sie erarbeitet haben. Wir haben ja nächste Woche das Thema im Bundesrat in der Frage, wie wir damit umgehen. Und da werden wir im Vorfeld uns abstimmen müssen, wie wir dieses Thema angehen.
Egal, was die CDU vorschlagen wird, die grün-schwarze Landesregierung wird sich enthalten. Das sieht der Koalitionsvertrag so bei strittigen Themen vor. Doch hinter den Kulissen brodelt es längst. Die grüne Landtagsfraktion hat bereits ein Klimaschutz-Sofortprogramm erarbeitet und flugs vorgestellt.
Es ist auch gewissermaßen eine Antwort auf das Nicht-Paket, Nicht-Klimapaket der Bundesregierung, dass wir sagen, wir reizen jetzt den Spielraum aus, den wir auf Landesebene haben.
Erklärt Jürgen Walter, umweltpolitischer Sprecher der grünen Landtagsfraktion. 12 Punkte umfasst das Sofortprogramm, das jetzt an die zuständigen Ministerien geht. Diese müssen zunächst prüfen, was rechtlich auf Landesebene überhaupt möglich ist. Unter anderem sieht das Papier mehr Windkraftanlagen in Staatswäldern vor. Und wer neu baut in Baden-Württemberg, soll künftig gesetzlich dazu verpflichtet werden, eine Photovoltaikanlage auf sein Dach zu stellen. Paul Nemeth, umweltpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, ist irritiert.
Ich war völlig überrascht. Wir haben das auch in der Koalition nicht vorher beraten. Und die Vorschläge, die gemacht werden, zeugen ja von einer Panik.
Das Klimaschutz-Sofortprogramm haben die Grünen alleine formuliert und gleich darauf in der eigenen Fraktion einstimmig beschlossen. Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann war bei dieser Fraktionssitzung anwesend. Steht der nächste Koalitionskrach also vor der Tür? Paul Nemeth von der CDU geht davon aus, dass sich noch vor der Abstimmung im Bundesrat der Koalitionsausschuss zumindest mit der Haltung des grünen Koalitionspartners beschäftigen wird.
Wir glauben, dass es der falsche Moment ist und der falsche Augenblick, das Klimapaket abzulehnen. Ich denke, es ist ein Einstieg und es wäre doch wirklich mal spannend und wichtig, auch dann zu sehen, was wir in Baden-Württemberg auf Landesebene erreichen können.
Den von der Bundesregierung vorgeschlagenen CO2-Preis von 10 Euro pro Tonne findet auch Nemeth zu gering. Und doch sei es eine Diskussionsgrundlage. Die Grünen in Baden-Württemberg hingegen schaffen Tatsachen und liefern schon einmal Blaupausen dafür, wie es funktionieren könnte, wenn man auch im Bund in Regierungsverantwortung käme. So planen die Grünen noch ohne den Koalitionspartner die Einführung eines CO2-Schattenpreises. Dieser soll 180 Euro pro Tonne CO2 betragen. Die CDU hält die Luft an, der umweltpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion Jürgen Walter erklärt.
180 ist sozusagen ein ehrlicher Preis, der ist wohl technisch sinnvoll oder möglich. Er soll bei allen Wirtschaftsbetrachtungen in der Landeshaushaltsordnung angewandt werden. Das heißt, wenn Ausgaben geplant sind, dann muss man reinrechnen, welche Auswirkungen hat es auf das Klima, und dann wird gegengerechnet. Für jede Tonne, die da entsteht, muss ein Schattenpreis von 180 Euro pro Tonne CO2 bezahlt werden.
Zunächst soll die Schattenpreiseinführung in einem Pilotprojekt in einem Bereich der Landesverwaltung getestet werden. Die Umweltbewegung Fridays for Future wirft der baden-württembergischen Landesregierung indes vor, sie habe geschlafen und bis heute keinen Plan, wie die Verpflichtungen aus dem Klimavertrag von Paris eingehalten werden können. Das jetzt von den Grünen vorgelegte Klimaschutz-Sofortprogramm sei im Prinzip gut, lobt Manuel Östringer von der Bewegung.
Ist es zwar nett, viele Punkte, aber reicht halt nicht. Aber sowas wie ein Schattenpreis ist natürlich super. Oder Photovoltaikpflicht für Neubauten, wichtiges Detail, muss jetzt kommen. Aber es reicht natürlich nicht.
Fridays for Future Baden-Württemberg hat am Mittwoch einen Forderungskatalog vorgestellt, der an die Landesregierung adressiert ist. Forderungen sind etwa der Kohleausstieg in Baden-Württemberg bis zum Jahr 2030. Die Klimaneutralität soll im Südwesten ab 2035 erreicht werden.
Unsere Landeskorrespondentin in Baden-Württemberg, Uschi Götz, berichtete. Die einen gehen demonstrieren und verzichten auf Plastik, andere fliegen nicht mehr oder fahren Rad. Klima- und Umweltschutz ist in aller Munde und auch, was man selbst tun kann, um im eigenen Umfeld was zu verändern. Im eigenen Umfeld steht bekanntlich auch die Wahlkabine. Da kann es für die Partei nur von Vorteil sein, sich beim Thema Klima Expertise ranzuschaffen, wenn sie künftig das Feld nicht nur den Grünen überlassen wollen. Besonders bei der CDU fehlen Umweltpolitiker, weil die Partei das Thema immer noch nicht erkannt habe. Das kritisiert unter anderem der frühere Bundesumweltminister Klaus Töpfer an seiner Partei. Dass sich da was ändern muss, hat Ulla Heinen-Esser erkannt. Die 53-jährige Kölnerin ist seit Mai 2018 für die CDU Umweltministerin im schwarz-gelb regierten Nordrhein-Westfalen. Eine Herausforderung, vor allem für die eigene Partei, wie Moritz Küpper berichtet.
Ursula Heinen-Esser hält ein Stück Rinde in der Hand.
Das ist der Weg, den der Borkenkäfer gegangen ist hier drin.
Ihr Finger fährt eine sichtbare Linie in der Baumrinde entlang, zeigt Armin Laschet, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidenten, die massenhafte Ausbreitung des Borkenkäfers, der in ganz Deutschland für ein Absterben der großen Fichtenbestände sorgt.
Das macht ja der fristlich hier rein.
Der fristlich hier durch.
Massenhaft Kameras klicken. Der öffentlichkeitswirksame Termin im Königsforst, einem Wald nahe Köln, wird im Nachgang an den sogenannten Dürresommer gut ankommen. Politiker im Wald. Ein beliebtes Motiv in einer Zeit, in der Klima- und Umweltschutz Hochkonjunktur haben. Auch wenn ein Waldbesitzer die Inszenierung ein wenig stört.
Ich kann nur sagen, es hat wirklich ein Jahr gebraucht, dass die Frau Ministerin nicht das sieht und das anpackt. Ne?
Nein. Gelächter.
Das war hart. Das war hart.
Beschwichtigend rudernde Hände durch die Luft.
Ich bin hier Ihre größte Unterstützerin.
Ruft Ursula Heinen-Esser schließlich, CDU-Politikerin und Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, wie es offiziell heißt. Doch der spaßhaft vorgetragene Vorwurf hat durchaus Substanz und bundesweite Gültigkeit. Der CDU fehlen die Umweltpolitiker, schrieb die Süddeutsche Zeitung in einer Analyse der schlechten Ergebnisse der CDU bei der Europawahl. Fazit: Die Partei sei bei dieser Wahl auch wegen erheblicher Defizite in der Umwelt- und Klimaschutzpolitik eingebrochen. 5 der bislang berufenen 9 Bundesumweltminister waren zwar CDU-Mitglieder, darunter namhafte Personen wie der spätere Chef des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, Klaus Töpfer, oder die heutige Bundeskanzlerin Angela Merkel. Doch auf kaum einem inhaltlichen Feld ist die jahrzehntelange Regierungspartei personell derart ausgedünnt.
Also das merke ich ganz klar. Also auch in der Zusammenarbeit jetzt als Person mit der Bundespartei, beispielsweise zur Vorbereitung der Klimabeschlüsse der Partei auch.
Monate nach ihrem Besuch im Königsforst steht Heinen Esser auf dem Waldkongress ihres Ministeriums in Düsseldorf und nutzt die Chance für ein wenig Name-Dropping.
Und da gibt es natürlich Andreas Jung auf Bundesebene, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, der auch ein ganz starker Typ ist und sich mit Umwelt- und Klimaschutzpolitik beschäftigt. Ansonsten in den Bundesländern, das hört sich so schön an, ich bin die Sprecherin der B-Länder, aber wenn Thomas Schmidt nicht Umweltminister in Sachsen bleibt, weil dort eben die Grünen auch dieses Amt haben möchten, dann bin ich die einzige CDU-Umweltministerin.
Wobei Heinen Esser, eine kölsche Frohnatur, die den Karneval mag, durchaus wenige Tage vor der Umweltministerkonferenz in Hamburg vergangene Woche auch Humor beweist.
Und dann auch die Beschlussfindung vor allem. Ich muss mich mit keinem mehr auseinandersetzen, aber ich finde es einfach schade, dass die CDU in den letzten Jahren nicht dieses Ressort für sich auch genommen hat und gesagt hat, wir wollen Umweltpolitik gestalten.
Doch auch im Fall der heute 54-Jährigen war dies nicht unbedingt immer der Fall. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre arbeitete sie erst als Journalistin, wechselte dann in die CDU-Bundesgeschäftsstelle, bevor sie 1998 in den Bundestag gewählt wurde. Bereits als Schülerin der CDU beigetreten, konzentrierte sie sich im Bundestag auf die Themen Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit und wurde 2007 parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Im Jahr 2013 kandidierte die Mutter einer Tochter aus familiären Gründen nicht erneut für den Bundestag und erfuhr wenig später von ihrer Brustkrebserkrankung, über die sie später im WDR offen sprach.
Ich bin hin und her geschwankt zwischen völliger Depression, aber dann auch wieder voller Aktivitäten. Was kann ich jetzt alles machen? Und natürlich von dem Wunsch beseelt, im Internet alles zu lesen, was es zum Thema gibt.
Die Therapie war erfolgreich. Im Jahr 2016 wurde sie dann Geschäftsführerin der Bundestagsgesellschaft für Endlagerung, sollte auch in der sogenannten Kohlekommission zum Ausstieg aus der Braunkohle mitarbeiten. Doch in Nordrhein-Westfalen musste Christina Schulze-Vöcking als Umweltministerin zurücktreten und Armin Laschet brauchte die erfahrene Partei- und Bundespolitikerin Heinen Esser in diesem Amt. Dennoch sagt diese rückwirkend.
Es war komplett neu. Also ich musste mich auch wirklich einfinden, weil ich diese operative Verantwortung in der Politik so noch nicht erlebt habe.
Seit gut anderthalb Jahren führt die CDU-Frau nun das Umweltressort in der schwarz-gelben Landesregierung in Düsseldorf.
Also eine Umweltministerin in einer schwarz-gelben Landesregierung, der einzigen schwarz-gelben Landesregierung in Deutschland, hat zunächst einmal natürlich einen schweren Stand, weil diese Landesregierung angetreten ist für wirtschaftliche Entfesselung und eine Umweltministerin muss immer Anwältin für Klima und Umwelt sein.
Sagt der Journalist Tobias Blasius, Vorsitzender der Landespressekonferenz, und auch Monika Düker, Fraktionschefin der NRW-Grünen, hat dieses Spannungsfeld bemerkt.
Ich persönlich glaube ihre Sensibilität für diese Themen im Bereich Tier-, Umwelt- und Naturschutz. Also sie sieht die Probleme, sie erkennt sie, sie hört auch zu vor Ort. Nur leider fehlt ihr komplett die Lobby in den eigenen Reihen, diese Dinge dann auch umzusetzen.
Denn nur weil die CDU ein Umweltministerium führt, muss dies noch nicht zwangsläufig gute Umweltpolitik sein, meint Dirk Jansen, Geschäftsführer des Umweltverbandes BUND. In NRW. Ihm zufolge gibt es keine nennenswerten umweltpolitischen Impulse von Ursula Heinen-Esser.
Letztendlich hat sie einen Koalitionsvertrag vorgefunden, der unter dem Label stand, die Wirtschaft zu entfesseln. Natur, Umweltschutz, Biodiversität, Agrarpolitik, so wie wir sie uns vorstellen, spielen da alle keine Rolle. Auch beim Klimaschutz geht's bergab.
Für Jansen steht fest, CDU und Umweltpolitik passen momentan nicht zusammen.
Also ich sehe das auch nicht, dass die CDU ansatzweise hier in Nordrhein-Westfalen ergrünt wäre, auch wenn sie immer in Richtung Grüne und neue Koalition schielt.
All das sieht die Ministerin zwangsläufig anders. Sie räumt zwar Startschwierigkeiten ein, sagt auch, dass die Umweltpolitik nicht ein originäres Politikfeld der Union sei. Dennoch habe die CDU die Bedeutung von Umweltpolitik nun erkannt.
Nordrhein-Westfalen kann schon ein bisschen beispielgebend sein. Einmal, dass die CDU eine Umweltministerin stellt, das ist der eine Punkt. Das zeigt, dass die CDU hier in Nordrhein-Westfalen auch versucht, die Themen Industrie und Umwelt tatsächlich zusammenzudenken. Auf der anderen Seite ist gut hier in Nordrhein-Westfalen das Zusammengehen von Umwelt und Landwirtschaft. Es gehört auch zusammen.
Das eher grüne Ressort Umwelt mit dem eher unionsgeprägten Landwirtschaftsministerium auf Bundesebene zusammenzuführen, wäre jedenfalls ihr Rat an die Partei. Neben der Tatsache, dass die CDU sich eben verstärkt darum kümmern müsse, sollte es allerdings demnächst zu einer schwarz-grünen oder grün-schwarzen Regierung kommen, dann weiß auch Ursula Heinen-Esser.
Dann glaube ich, werden Landwirtschaft und Umwelt immer getrennt bleiben.
Die NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser will der CDU neue Politikfelder erschließen. Einfach ist das nicht. Moritz Küpper berichtete.
Alle reißen sich dort ein Bein aus, um die Dinge voranzubringen.
Besser gegen Extremisten aller Art vorgehen zu können, macht sich der rot-grüne Senat in Hamburg für eine Gesetzesnovellierung stark, bei der die Befugnisse des dortigen Verfassungsschutzes deutlich ausgebaut werden sollen. So soll der Verfassungsschutz künftig angehende Polizisten vor ihrer Einstellung überprüfen und auch die Jagd auf Rechtsextreme im Internet soll erleichtert werden. Aber es gibt auch Punkte, die in Hamburg derzeit heftig diskutiert werden. Wie etwa der, dass der Hamburger Verfassungsschutz künftig schon sehr junge Extremisten ab 12 Jahren beobachtet und dass er dann auch die gewonnenen Informationen an das Jugendamt, Schulen und Sportvereine weitergeben kann. In der kommenden Woche diskutiert der Hamburger Innenausschuss noch einmal über die Novelle, die die Bürgerschaft bis Ende des Jahres verabschieden soll. Axel Schröder hat die Diskussion darum eingefangen.
Auf dem Schreibtisch von Hamburgs Innensenator Andi Grote liegt aufgeschlagen der Aktenordner mit den Gesetzesänderungen, die dem Verfassungsschutz der Stadt mehr Möglichkeiten geben sollen, als er heute schon hat. Die Zeiten hätten sich nun mal geändert, so Grote.
Ein 5-Jähriger, der in einer islamistischen Familie mit Maschinengewehrattrappe rumläuft, der Märtyrertod des Bruders wird gefeiert und es wird schon mal angekündigt, dass der Kleine ja dem Bruder mal folgen möchte und so wird er erzogen. Und bisher war der Verfassungsschutz nicht in der Lage, das überhaupt an zum Beispiel das Jugendamt weiterzugeben.
Kinder und Jugendliche sind schon heute im Visier der Verfassungsschützer. Bisher dürfen 14-Jährige beobachtet werden, von denen eine Gefahr ausgehen könnte. Unter 14-Jährige nur dann, wenn sie selbst gefährdet sind. Nur speichern und weiterleiten durften die Geheimdienstler diese Informationen bisher nicht. Genau das soll sich nun ändern.
Wir müssen einfach diese Kinder sowohl aus Fürsorge und aber ab einem bestimmten Alter eben leider auch aus sozusagen ja, Gefahreneinschätzungsperspektive in den Blick nehmen.
Zum Beispiel auch wegen der gerade nach Deutschland zurückkehrenden Familien, die den sogenannten Islamischen Staat unterstützt haben. Gleichzeitig soll das Mindestalter für die Beobachtung sehr junger Extremisten auf 12 Jahre gesenkt werden. Christiane Schneider von der Linken in der hamburgischen Bürgerschaft hält davon gar nichts.
Angenommen, Sie sind ein Kind aus einer gefährdeten Familie, islamistisch gefährdeten Familie, und es wird gespeichert,
jahrelang und sie suchen hinterher im Flughafen zum Beispiel eine Arbeit oder in anderen Bereichen, wo es eine Abfrage gibt, das wird sie begleiten. Ich will auch überhaupt nicht bestreiten, dass es dafür nicht vielleicht ein Problem gibt. Nur der Verfassungsschutz ist die allerletzte Institution, die da den Kindern und Jugendlichen hilft.
Ähnlich sieht es Stefan Gerwig vom Berliner Institut für Menschenrechte. Der Jurist arbeitet in der Monitoringstelle der UN-Kinderrechtskonvention.
Aus einer kinderrechtlichen Perspektive ist völlig klar, dass hier die Zuständigkeit nicht bei den Verfassungsschutzbehörden bestehen kann, sondern einzig und allein bei der Kinder- und Jugendhilfe.
Radikalisierte Jugendliche, so Stefan Gerwig, könnten nur in einem vertrauensvollen Miteinander erreicht werden, nicht aber durch eine geheimdienstliche Beobachtung im Verborgenen. Er fordert deshalb,
wirklich die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe ausbauen, Deradikalisierungsarbeit und Radikalisierungspräventionsangebote fortzuentwickeln und nicht anzufangen, mit den Verfassungsschutzbehörden einen Akteur in diesem Bereich zu stärken, der gar nicht dem Kindeswohl verpflichtet ist, der nicht auch diesen Auftrag hat, individuelle und soziale Förderung von Kindern voranzutreiben.
Dass die neuen Befugnisse für den Verfassungsschutz mit der Sorge um das Kindeswohl begründet werden, hält Gerwig für einen Etikettenschwindel. Eine abwegige Kritik findet Hamburgs Innensenator Andi Grote. Natürlich solle der Verfassungsschutz nicht zur Jugendschutzbehörde ausgebaut werden.
Es geht auch gar nicht darum, dass der Verfassungsschutz die Aufgabe übernimmt. Nur das Jugendamt selber kann diese Aufgabe nicht übernehmen, wenn es gar nichts weiß von diesem Fall. Es geht einfach nur darum, diese Information an die zuständige Stelle weiterzugeben, damit die im Sinne des Kindeswohls aktiv werden kann.
Und bei bereits radikalisierten und gefährlichen Kindern und Jugendlichen könnten Deradikalisierungsstellen wie die Hamburger Fach- und Beratungsstelle Legato informiert werden. Das geschieht aber auch heute schon, auch ohne die geplante Gesetzesnovelle, heißt es bei Legato. Mit dem neuen Gesetz könnte der Verfassungsschutz aber zum Beispiel auch Sportvereine mit Informationen versorgen, so Innensenator Andi Grote.
Dass wir dem Verein sagen können, dein Jugendtrainer ist ein bei uns bekannter Rechtsextremist oder Islamist oder was auch immer. Und er ist nicht geeignet, hier ständigen Einfluss auf Kinder und Jugendliche auszuüben.
Regelmäßig würde geprüft werden, ob die Speicherung noch nötig ist, bei unter 14-Jährigen einmal pro Jahr. Wenn die Verfassungsschützer keine Gefahren mehr erkennen, würden die Daten nach 2 Jahren gelöscht. Kritik am geplanten Verfassungsschutzgesetz übt auch Hamburgs Datenschutzbeauftragter Johannes Kaspar. Das neue Gesetz vergrößere den Kreis derer, von denen Daten gespeichert werden dürfen, und gebe dem Verfassungsschutz außerdem die Möglichkeit, diese Informationen auch über die Datenbank NADIS zu verteilen. Über die hätten dann alle Verfassungsschutzämter der Republik Zugriff auf die Informationen über Hamburger Kinder und Jugendliche. Seine Möglichkeiten, dagegen einzuschreiten, seien dabei im Vergleich zu den Datensammlungen der Polizei begrenzt, sagt Datenschützer Johannes Kaspar.
Das sind natürlich jetzt keine wirklich rechtsverbindlichen Maßnahmen, die man ergreifen kann, weil sie im Prinzip nicht durchsetzbar sind. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum man sie am Ende dann als unproblematisch hier uns dann auch noch zugeteilt hat.
Kaspar kritisiert, dass der Verfassungsschutz in Zukunft nicht dokumentieren muss, wann er an welche Behörden welche Informationen weitergibt. Vor allem sei aber unklar, wie groß die Zahl radikalisierter Kinder und Jugendlicher überhaupt ist, so Hamburgs Datenschutzbeauftragter. Christiane Schneider von der Linken fordert deshalb ein Moratorium für das neue Gesetz. Erst müsse die bisherige Verfassungsschutzarbeit in diesem Bereich evaluiert werden.
Da müsste ja auch geprüft werden, welche anderen Maßnahmen zum vielleicht demselben oder einem besseren Ergebnis führen. Wie gesagt, zum Beispiel die Stärkung der Kinder- und Jugendhilfe.
Wie viele Kinder und Jugendliche bislang beobachtet werden, wie viele von ihnen als gefährlich oder gefährdet eingestuft werden, dazu macht das Hamburger Landesamt für Verfassungsschutz keine Angaben.
Axel Schröder über das neue Verfassungsschutzgesetz, über das die Hamburger Bürgerschaft demnächst abstimmen soll. Ob nun Diabetes, Parkinson oder der Alkohol. Gemeinsam ist es oft einfacher, Erkrankungen oder Probleme anzugehen, weil man sich versteht, sich und einander helfen und stärken kann. Am kommenden Wochenende reisen deshalb einige hundert Menschen aus ganz Deutschland nach Köln, um sich dort zu treffen. Alle sind sie Teilnehmer von Psychose-Seminaren und Psychose-Foren. Was wie eine riesige Selbsthilfegruppe klingt, ist aber gar keine. Denn in diesen Kreisen läuft einiges anders. Zum Beispiel sind die Gruppen gemischt. Angehörige, Betroffene und Profis, alle drei sitzen zusammen in einer Runde. Und sie wollen nicht nur über eigene Erfahrungen sprechen, sie wollen auch, dass die Gesellschaft generell mehr über das Thema erfährt, um Vorurteile abzubauen und die Psychiatrie zu verändern. 30 Jahre gibt es nun schon dieses Bundestreffen der Psychoseforen und deshalb wird es am kommenden Wochenende um beides gehen. Einen zufriedenen Blick zurück und einen aufmerksamen nach vorne. Katrin Sanders.
Donnerstagnachmittag, Volkshochschule in Köln. Das Psychoseforum kommt zusammen. Alle 14 Tage tauschen sich hier Angehörige von psychisch Erkrankten, Profis aus Kliniken und Behandlung sowie Psychose-Erfahrene aus. Mindestens drei Perspektiven also gibt es immer auf ein jeweils selbstgesetztes Thema. Dieses Prinzip, genannt Trialog, will und kann mehr als die reine Selbsthilfegruppe, sagt Teilnehmer Franz Reimering.
Ich will mich nicht verstecken, ich muss mich auch nicht verstecken. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, über psychische Erkrankungen zu reden, weil sie auch den größten Trigger der Diskriminierung damit lösen. Also wenn man über Krankheit redet, tut man auch gleichzeitig was gegen Diskriminierung, indem man offen und ehrlich damit umgeht, Informationen geben kann.
Das ist ja das große Thema, dass wir Stigma abbauen wollen, dass man merkt, das meiste sind eigentlich ganz normale Menschen, mit denen kann man sich unterhalten und die haben halt zusätzlich so ein bestimmtes Päckchen zu tragen.
Sagt dieser Teilnehmer. Um eines dieser Päckchen geht es an diesem Donnerstag. Wie umgehen mit der Diagnose? Ansprechen oder verschweigen? Und was ist richtig, wenn es um den Job geht? Die Frage steht auf dem Programm und sie ist nicht nur in psychischen Krisen akut, findet Teilnehmerin Susanne Heim.
Ja, das ist das Wichtige daran, weil ganz viele Probleme, die wir so haben, werden sowohl von den Angehörigen als auch von den Betroffenen selber und den Profis immer unter der Krankheitsbrille gesehen. Also das ist ganz normale, alltägliche Probleme sind, mit denen ich vielleicht etwas schlechter zurechtkomme, weil ich sensibel, weil ich angespannt bin. Also, dass es nur ein gradueller Unterschied ist, das wird da so deutlich. Und wir sagen oft, das ist jetzt eigentlich gar kein psychiatrisches Problem, das betrifft eigentlich alle Menschen.
Mehr als 130 Psychoseforen gibt es bundesweit. Professor Thomas Bock nimmt, wie er sagt, immer noch mit Gewinn am Trialog teil. Der Leiter der Ambulanz für Psychosen und bipolare Störung am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf ist einer der Gründer des Modells. 1989 lernte er an der Universität Dorothea Buck kennen, eine Psychiatrieüberlebende, die unter den Nazis zwangssterilisiert worden war.
Der Diskurs mit ihr war so spannend, dass wir gemeinsam beschlossen haben, wir müssen mehr Betroffene einladen und auch die Angehörigen, sodass wir dann beim nächsten Mal die drei Gruppen eingeladen haben, ohne große Werbung. Wie von Zauberhand saßen dann da ein Drittel Betroffene, ein Drittel Angehörige und ein Drittel Profis. Beim ersten Mal, glaube ich, 70 Leute. Also die Zeit war einfach überreif und es war fällig, auf Augenhöhe miteinander zu sprechen.
Gegen die einseitige Rollenverteilung in der Psychiatrie, hier die Profis, da die Kranken, formierte sich bald eine ganze Bewegung. Die Psychiatrieerfahrenen und ihre Angehörigen können heute für sich in Anspruch nehmen, neue Behandlungskonzepte mit auf den Weg gebracht zu haben. So das Home Treatment, die Behandlung zu Hause als Alternative zur stationären Psychiatrie. Professor Bock.
Aus meiner Sicht ist das Dringendste, dass die Psychiatrie sich ja verändert, auch herausgefordert ist, nach Hause zu gehen. Also das ist ja seit 2 Jahren möglich, Akutpsychiatrie zu Hause zu machen. Und das macht es noch dringender, dass die Psychiatrie ihren Blick weitet und ihr Rollenverständnis überprüft. Und dafür ist der Trialog eigentlich die geeignete Ebene und das Psychose-Seminar ein gutes Forum, um sich darauf vorzubereiten.
Seit 2 Jahren sind die ambulanten Behandlungsteams gesetzlich möglich, denn sie können eine Chance für Patienten sein, die die stationäre Psychiatrie verweigern. Oft bleiben sie deshalb über lange Zeit unbehandelt. Was bei ambulanter Versorgung in psychischen Krisenzeiten geht, erleben und erproben auch Aktive aus dem Kölner Psychoseforum, so Franz Reimering, der selbst eine psychische Erkrankung hat. Um anderen helfen zu können, hat er sich ausbilden lassen zum ehrenamtlichen Genesungsbegleiter. Wie viele andere hat er die Schulung selbst finanziert.
Wenn es dann Menschen gibt, die in eine Krise geraten, stelle ich mich zur Verfügung, um wirklich jemanden zu betreuen für einen Zeitraum X, der eine ganz heftige Psychose hat, ganz heftige Manien, der nicht schläft, der nicht isst, der aggressiv ist. Und damit muss ich genauso umgehen, wie vielleicht jemanden zu begleiten, der Ängste hat bei einem Amtsgang.
Unbezahlt und ehrenamtlich engagieren sich auch andere aus dem Psychoseforum gegen das Stigma, das mit der Diagnose Schizophrenie oder Psychose immer noch verbunden ist. Im Projekt Schule trifft Psychiatrie begegnen Schülerinnen und Schüler zum Beispiel einem jungen Mann, der offen erzählt, wie zunehmender Cannabiskonsum bei ihm die Psychose auslöste und sein Leben für Jahre prägte.
Also die Hoffnung ist, dass tatsächlich Hemmungen abgebaut werden. Und ich bin da relativ offen, ich erzähle halt, von den Gedanken, die ich hatte, die waren so ein bisschen abgedreht und da gucke ich immer in große Augen und gibt es halt Nachfragen.
Solche Begegnungen tragen dazu bei, dass psychiatrische Diagnosen kein Riesentabu mehr sind. Und die Begleitung von Betroffenen durch Psychiatrieerfahrene ist praktisch und lebensnah. Für Professor Bock gehört deshalb die Genesungsbegleitung ebenso wie der Trialog als Methoden in das Psychisch-Krankengesetz, kurz PsychKG. Es ist nach der Reform von 2018 weiter in der Diskussion. Für Thomas Bock ist es jetzt Sache der Länder, Verbesserungen für die Praxis rasch voranzubringen.
Also ich würde verlangen von den Landesinstanzen, dass sie die Behandlung nach dem PsychKG mit Auflagen verbinden. Dass sie sagen, ihr Kliniken müsst das und das gewährleisten, wenn ihr nach PsychKG behandelt. Und als Home Treatment ein Element, Genesungsbegleiter ein anderes, die maximale Größe der Station ein drittes, Personalbesetzung ein viertes. Also dass wirklich qualitative Auflagen gemacht werden für die Akutpsychiatrie, das ist Aufgabe der Politik. Bisher drückt sie sich, deswegen müssen wir die Politik unter Druck setzen.
Praktisch und lebensnah, so sollte für Angehörige, Betroffene und Profis die Hilfe bei Psychosen aussehen. Katrin Sanders berichtete. Und damit geht unser DLF-Magazin für heute zu Ende. Alle Beiträge und die Sendung selbst können Sie nachhören im Internet unter deutschlandfunk.de oder über unsere kostenlose Audiothek-App. Die Redaktion hatte Christoph Schäfer. Das Mikrofon Melanie Longerich. Ihnen noch einen schönen Abend.
Nachfrage. Mikro.
Geht einfach wieder aus, ne?